Wir werden heute Abend miteinander die restlichen Arten des Reden Gottes mit Abraham betrachten. Und da haben wir zuerst diesen Text im Kapitel 18 des ersten Mosebuches, wie Gott vor der Zerstörung dieser Städte darüber mit Abraham redet. Und der Herr erschien ihm bei den Terebinten von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde und sagte: Herr, wenn ich den Gunst gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Man hole doch ein wenig Wasser, dann wascht eure Füße und ruht euch aus unter dem Baum. Ich will indessen einen Bissen Brot holen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weitergehen. Wozu wärt ihr sonst bei eurem Knecht vorbeigekommen? Und sie sprachen: Tu so, wie du geredet hast. Da eilte Abraham ins Zelt zu Sarah und sagte: Nimm schnell drei Maß Mehl, Weizengrieß, knet und mach Kuchen. Und Abraham lief zu den Rindern und nahm ein Kalb, zart und gut, und gab es dem Knecht, und der beeilte sich, es zuzubereiten. Und er holte Rahm und Milch und das Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor, und er stand vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Und sie sagten zu ihm: Wo ist deine Frau Sarah? Und er sagte: Dort im Zelt. Da sprach er: Wahrlich, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir, siehe, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Abraham und Sarah aber waren alt, hochbetagt. Es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Und Sarah lachte in ihrem Innern und sagte: Nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben. Und auch mein Herr ist ja alt. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir, übers Jahr um diese Zeit. Dann hat Sarah einen Sohn. Doch Sarah leugnete und sagte: Ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach: Nein, du hast doch gelacht. Und die Männer erhoben sich von dort und blickten auf die Fläche von Sodom hinab, und Abraham ging mit ihnen, sie zu begleiten. Der Herr aber sprach bei sich: Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden, und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Und der Herr sprach: Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß. Und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, so will ich es wissen. Und die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Und Abraham trat hinzu und sagte: Willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie denn wegraffen und dem Ort nicht vergeben, um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, sodass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Da sprach der Herr: Wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Und Abraham antwortete und sagte: Siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten nur 5. Willst du wegen der 5 die ganze Stadt vernichten? Da sprach er: Ich will sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde. Und er fuhr fort, weiter zu ihm zu reden, und sagte: Vielleicht werden dort 40 gefunden. Und er sprach: Ich will es nicht tun, um der 40 willen. Und der Herr sagte, Der Herr möge doch nicht zürnen, dass ich noch einmal rede. Vielleicht werden dort nur 30 gefunden. Und er sprach, ich will es nicht tun, wenn ich dort 30 finde. Und er sagte, siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden. Vielleicht werden dort nur 20 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten um der 20 willen. Da sagte er, der Herr möge doch nicht zürnen. Ich will auch nur noch dieses eine Mal reden. Vielleicht werden dort 10 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten um der 10 willen. Und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte, und Abraham kehrte zurück an seinen Ort. Ganzes Kapitel heute. Sehr ausführliches Reden Gottes. Was ist das Erste, was auffällt?
Gott ist gütig.
Na, wir gehen jetzt nochmal zurück zu der Art des Redens Gottes, im Unterschied zu den vorherigen Arten. Ja?
Also er ist sehr geduldig, er lässt damit sich diskutieren. Weil,
das kommt noch später. Der Reihe nach. Horst. Es gibt noch ganz einfache Dinge, wenn wir nüchterne Untersuchungen machen. Und wenn wir hier mal Unterschiede des Redens Gottes vorhaben, dann gibt dem noch was voraus.
Der Herr wird im Singular wie angesprochen und sind doch drei Personen.
Ja, erstmal steht da, der Herr erschien. Vor ihnen noch der Herr
steht da. Erst steht genau der Herr. Zweitens. Wenn wir das jetzt unterscheiden von den vorigen, dann ist das Erste, was auffällt, er erschien ihm, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Wir hatten gerade eben gehabt, in der Nacht und im Gesicht und so weiter. Hier wird zuerst eine Aussage getroffen, mitten in der Tageshitze, und das bedeutet, nicht etwa, dass Abraham einen Hitzestich gehabt hätte und deswegen halluziniert hat, sondern dass Gottes Reden unabhängig ist von Tages- oder Nachtzeiten. Gott redet, wann er will und wenn er will. Und das kann heißen, zu gelegener und ungelegener Zeit. Hier kam es unbedingt zu gelegener Zeit. Abraham hatte richtig Zeit. Mittags ist die Siesta. In den warmen Ländern hält man dort Ruhezeit. Man freut sich, wenn jemand zu Besuch kommt. Man wird nicht gleich loshetzen, weil es eine geeignete Zeit ist, zu warten und sich zu besinnen. Und in solche Ruhezeit hinein kommt der Herr. Weil?
Was ist es? Irgendwie drei Personen.
Was waren das für drei Personen? Ich weiß, dass das ein ganz starkes Argument für die Trinitätslehre ist. Aber das ist es nicht. Woher weiß ich, dass es das nicht ist? Genau. Im ersten Vers des 19. Kapitel heißt es, also der Herr schied von ihm, der Herr ging weg und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom. Das heißt, es war Gott bzw. der Engel Gottes mit zwei Engeln des Gerichts. Nee, nicht des Gerichts, eigentlich der Rettung. Die Engel des Gerichts waren andere. Die hat er später ausgeschickt. Es war der Engel des Herrn mit zwei Engeln der Rettung. Ist es auch. Dort ist eine Sache, unter Zeugen, unter zwei oder drei Zeugen. Das, was dort geschieht, wird vor zwei oder drei Zeugen geredet und von daher ist das, wenn man so will, die versammelte Gemeinschaft der Heiligen. Wenn dort etwas festgemacht wird, ist das unumstößlich. Es gibt Dinge, die nimmt Gott zurück, aber sowas, was jetzt unter Zeugen gesprochen ist, das ist fest. Ihr Lieben, eine der wichtigsten Regeln, die wir für unser eigenes Leben finden müssen, beachten müssen, ist, es gibt einen Unterschied, ob wir etwas alleine oder zu uns selbst sagen oder ob wir das vor anderen sagen. Das ist auch eine große Hoffnung für Menschen, die so sehr von Gedanken oder von Zwängen heimgesucht werden. Denn wann immer das geschieht, sind sie mit sich alleine. Das hat nur im Ansatz so eine wichtige Bedeutung, als wenn das in der Gemeinde gesprochen wird. Und ich sage mal, wenn jemand extremer Fall eine Selbstverfluchung über sich ausspricht, dann wird die, wenn die vor anderen gesprochen wird, normalerweise widerrufen. Und für sich selbst ist die nur eingeschränkt wirksam. Kann widerrufen werden. Das heißt auch, alles, was wir für uns selbst beschlossen haben, können wir ohne Konsequenzen widerrufen. Das ist ganz wichtig. Jeden Entschluss, den ein Mensch gefasst hat, solange er nur für sich selbst geschlossen ist, kann ohne Konsequenzen widerrufen werden.
Also wenn ich in Gedanken, also ohne es auszusprechen, laut.
Auch selbst wenn ich das ausspreche. Aber ich sage mal, wenn ich in Gedanken was mache, das ist sowieso, Gedanken sind Gedanken.
Die sind, kannst du ein Beispiel nennen? Also jetzt ein ganz einfaches. Wenn ich jetzt irgendwie...
Ach, bin ich ein Blödmann. Ist so eine typische Selbstverwünschung. Wenn ich mir zuhöre und merke, was ich von Unsinn sage, dann heißt das nächste gar nicht Blödmann. Ich bin kein Blödmann. Und deswegen, dieses Bekenntnis, was wir auf uns selber legen oder was wir von uns selber nehmen, ist schadlos zu widerrufen, wenn ich alleine bin. Es gehört zum Beispiel auch dazu, ich ärgere mich über meinen Mann und sage, von dem Esel werde ich mich scheiden lassen. Sowas kann ich im Zorn sagen, wenn ich für mich alleine bin. Und nach 5 Minuten überlege ich mir das und sage, naja, ich an noch einen schlimmeren Esel geraten, bleibe ich doch lieber bei ihm. Und dann ist das gut. Das ist ein wichtiger Punkt. Dinge, die wir auf uns selber nehmen, werden nicht verpflichtend. Wenn sie vor Zeugen gesprochen werden, hat das ein ganz anderes Gewicht. Wir wissen das auch ganz klar im bürgerlichen Leben. Wenn ich irgendwo in den Keller gehe und schimpfe über die Regierung, naja, was soll das? Mache ich mir Luft und dann ist wieder gut. Wenn ich auf den Marktplatz gehe und schimpfe, da kann ich mir eine Strafe einhandeln. Und ich brauche exakt dieselben Worte und reagiere mich auf exakt dieselbe Weise ab, aber dadurch, dass das Zeugen kriegt, hat es ein ganz anderes Gewicht. Und das ist deswegen wichtig, dass wir nicht, wenn wir im Zorn oder in Unbedachtsamkeit irgendwas von uns geben, dass wir denken, oh weia, jetzt ist das unwiderruflich und jetzt habe ich einen Schwur getan oder etwas, da verliere ich das Seelenheil oder sowas. Es ist aber was anderes, wenn ich mich von Gott lossage vor der versammelten Mannschaft. Wenn dort widerstanden wird, wir hatten ja dieses Beispiel aus 4. Mose 30, wenn zum Beispiel ein Vater oder wenn ein Ehemann, eine Frau oder eine Tochter widerspricht, ist das völlig folgenlos, was immer die gesagt hat.
Auch wenn sie einen Fluch ausspricht?
Ja. Absolut folgenlos. Geistlich gesehen und auch real. Das ist das, was Gott, also diese Ordnung hat Gott gegeben und ich finde die überaus hilfreich,
Also auch umgekehrt dann, weil da war doch die Einschränkung, dass die Frau gegenüber dem Mann nicht dasselbe
Recht hat.
Also wenn jetzt der Mann sich selber verflucht und es selber nicht zurücknimmt, aber sie sagt, dass das zurücknimmt oder so, ist das dann auch
Recht? Im Namen Jesu kann man das zurücknehmen, ja, und zwar, weil das eine höhere Autorität ist. In der Frau mit Jesus zusammen ist eine höhere Autorität als der Mann für sich alleine. Wenn man so ist, das ist das Berufungsgericht. Wir haben das in 1. Korinther 10, diese Hierarchie. Der Mann ist Haupt der Frau, Christus ist Haupt des Mannes, Gott ist das Haupt Christi. Und wenn man so will, ist das immer die nächsthöhere Berufung. Normalerweise, solange etwas funktioniert in den Beziehungen, dann würde das so aussehen, dass ein Mann sorgfältig darauf achtet, dass es seiner Frau gut geht, und wenn sie irgendwann mal was Unbedachtes redet, dann nimmt er das nüchtern und ruhig zurück. Da muss man sie nicht angehen deswegen oder fertig machen, sondern das gehört zur Autorität eines Ehemannes, dass er ein unbedachtes Wort seiner Frau zurücknehmen darf, und das gehört zur Autorität eines Vaters, dass er das unbedachte Wort seines Kindes oder seiner unverheirateten Tochter zurücknehmen darf. Finde ich überaus befreiend. Ich finde es Familienleben, und seit ich das praktiziere, das schon einige Jahre, reduziert es enorm den Stress bei uns. Eben, wenn man solche Autorität, die Gott überträgt, annimmt, entstresst das die ganze Beziehung. Dann muss ich eben nicht mehr, dann gilt nicht mehr, wer am lautesten schreit, sondern wer welches Verfügungsrecht hat. Ich empfehle das zumindest den Gläubigen, so ihre Ehen und so ihre Familien zu führen. Der Herr erscheint dem Abraham zur vollen Tageshöhe. Abraham aber sieht drei Männer, und was passiert? Das ist normale orientalische Gastfreundschaft, dass man so, ja, dass man den, der kommt, aufnimmt und ja, der regelrecht verpflichtet ist, auch Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen.
Also man läuft ihm auch entgegen.
Man geht ihm entgegen und man begleitet ihn dann auch hinterher wieder weiter. Deswegen, was Abraham macht, ist hier Standard, und ich glaube, so sollte auch unsere Gastfreundschaft sein. Dass wir nicht sagen, naja, mal sehen, wenn einer kommt, muss er sich selber bedienen, sondern dass man wirklich für den anderen da ist. Und wenn uns im Hebräerbrief gesagt wird, herberget gern oder Gastfreundschaft vergesst nicht, denn durch die Gastfreundschaft haben etliche Engel beherbergt, und das ist so eine Situation. Er nimmt drei Leute auf, drei Reisende, und beherbergt dabei Engel, ohne dass er das zunächst weiß. Da sind wir eben herausgefordert, in einer selben zuvorkommenden Weise miteinander umzugehen. Wie läuft die Kommunikation zwischen Abraham und Gott? Ich sage das mal so. Muss ich euch auseinandersetzen? Wenn das dann etwas konstruktiver geht, dann würde ich mich dazu genötigt sehen. Nochmal. Wie läuft die Kommunikation zwischen Abraham und Gott?
Wir haben ja schon
Ich muss mal kurz unterbrechen.